Okay, wunderbar. Also, die Beschäftigung gerade mit dem Gesetz und unter anderem, also fünf Bücher Mose, aber auch die mit dem dritten Buch Mose. Ein Prinzip müssen wir darin beachten, das Paulus im dritten Kapitel des Römerbriefs sagt. Und ich möchte das euch vorlesen, damit wir das recht einordnen können und das ins richtige Gewicht stellen. Römer Kapitel 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ein absolut wichtig. Das heißt, wenn wir das, was ich versuche euch deutlich zu machen, ist zu zeigen, wie das Gottes Gerechtigkeit durchs Gesetz bezeugt wird. Gottes Gerechtigkeit kommt nicht durchs Gesetz. Jetzt ist es nicht durchs Gesetz. Das heißt, nicht indem wir das Gesetz halten, bekommen wir die Gerechtigkeit Gottes. Aber es wird bezeugt durchs Gesetz. Das heißt, dieses Gesetz, das uns dargestellt, malt uns die Gerechtigkeit, wie wir sie in Jesus Christus haben. Es wird uns bezeugt, was es alles braucht. Versteht ihr denn? Und das ist ein feiner, aber ein wichtiger Unterschied beim Lesen des Gesetzes, dass wir diese Unterscheidung machen. Wir wissen, was das Gesetz, wozu es gegeben ist. Wir wissen, in welchem Maße es und wem es gilt, mit welchem Ziel es gegeben ist. Und wir wissen, dass wir absolut unfähig sind, in diesem Maßstab zu entsprechen. Aber das heißt nicht, dass wir dadurch sagen, okay, dann brauchen wir das Ganze nicht mehr und legen es beiseite, gilt uns nicht, gilt nur in den Juden und so weiter, sondern es ist uns gegeben, damit wir darin die Gottes Gerechtigkeit erkennen, wie wir sie in Jesus Christus haben. Und ich hoffe, wie gesagt, beim Drübergehen, beim Streifen dieser Dinge zu merken, wie viel es von dieser Gerechtigkeit da verkündigt wird. Ja? Das ist eigentlich eine Fundgrube. Ja? Ist es okay, so von der Ausrichtung in dieser Weise, dass ihr das mit mir teilt? Wenn ich euch Herrlichkeit Jesu versuche, da deutlich zu machen, aber genauso aufzeigen möchte, was es bedeutet, wenn man sich unter das Gesetz stellt. Wenn dann mit der Folge, mit der Konsequenz. Okay, jetzt das vierte Buch Mose. Wir kommen von der Rechtfertigung und der Heiligung, das heißt von der Stellung, kommen wir zu dem Prozess von dem Heiligen im Wandel. So, das vierte Buch Mose, ihr könnt ihr mit aufschlagen. Es gibt ja sozusagen drei Namen auch für dieses Buch. Das erste, das vierte Buch Mose in unseren Übersetzungen, dann haben wir, bei mir in der Klammer steht Numeri, Lateinisch für Zahlen. Und das Hebräische, die hebräische Bezeichnung ist in der Wüste. So, was meines Erachtens auch am ehesten auf den Punkt bringt, nicht, dass das andere als nicht passt, sondern was am ehesten auch die Botschaft dieses Buches auf den Punkt bringt. Vers 1. Kapitel 1, Vers 1, wie bei allen anderen Büchern auch, dass aus den ersten Versen, aus der ersten Zeile wird dann ein Name für das Buch genommen, wie Genesis, ja, oder so hier auch. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, im Zelt der Begegnung. So dieses Reden Gottes in der Wüste, aus diesem Zelt. Und darum die Bezeichnung in der Wüste. Ja? Dieses Buch steht mit die Wüstenwanderung oder in der Wüste. Es drückt aber auch sehr gut die Botschaft und den Inhalt dieses wirklich großartigen und herrlichen Offenbarungen. Es geht vom Schwerpunkt um den Wandel. Es geht von der Stellung her, von der Erkenntnis her, vom Glauben kommen wir zu dem Wandeln, zu dem Tun. Ich habe das Gefühl, dass es bei mir und auch bei uns in der Gemeinde, aber auch vor, dass wir so an den Punkt kommen, jetzt im Kontext unserer Gemeinde habe ich ungefähr 7 Jahre jetzt gelehrt, mit wenig angefangen, und das hat sich immer gesteigert, gesteigert. Und so die Vollzeit der Lehre sozusagen, wo man die Gemeinde lehrt. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt müssen wir kommen von den herrlichen Erkenntnissen, dass man zum Wandeln, in den Wandel hineinkommt. Das muss sich auswirken jetzt. Nach 7 Jahren muss es fest genug sein, dass es einen Unterschied in meinem Leben hat, dass es eine Konsequenz in meinem Leben hat und dass es was mit meinem Denken, meinem Reden, meinem Handeln, dass es eine Relevanz hat, ja. Und dieses Buch nimmt uns da hinein und in den Wandel des Volkes Gottes. Er hat es berufen, er hat es erwählt, er hat es errettet, erlöst, er hat es rechtfertigt, er hat es geheiligt und jetzt nimmt er mit hinein in die Läuterung, in die Züchtigung und in die Demütigung, damit ein dem Erkenntnis oder andersrum der Stellung entsprechender Wandel kommt. Freunde, es ist so, so, so wichtig. Ich glaube, ich kann kein Französisch, also ich bin jetzt nicht der Sprachexperte, aber es gibt so in Französischen einen Spruch, Würde verpflichtet. Wer kann Französisch? Ja, kann, jetzt kommt irgendeiner. Okay. Mir liegt es auf der Zunge, aber wenn ich sage, das klingt bestimmt übelst falsch und schlecht. Noblesse, irgendwas. Meine Frau will sich fragen. Auf jeden Fall, da gibt es einen Spruch, das heißt Würde verpflichtet. So, das heißt, zu einer bestimmten Zeit, gerade in der Zeit in der Renaissance oder Könige, da wer dem Adel angehörte, der lebte dementsprechend in seinem Stand. Als Adliger, also einer bestimmten Nachkommenschaft, mit einem bestimmten Blut in den Adern, war man zu einem bestimmten Lebenswandel verpflichtet. In verschiedenen Zeitaltern, verschiedenen Schichten oder Nationen ist so. Ich mache mal ein Beispiel. Aus einem bestimmten Stand trinkt man kein Bier, man trinkt Wein. Ja? Und das gehört sich da nicht. Also, ich sag mal, ein Arbeitervolk trinkt halt ein Bier. Aber die von einem anderen Stein, die trinken halt schon dann einen guten roten oder so, ja. Und das, je nach Stand, je nach Land, je nach Region, gibt es solche Dinge, wo man sagt, Adel verpflichtet. Das heißt, von deinem Stand entsprechend ziehst du dich an, entweder ziehst du die Kleider an oder ziehst sie nicht an, entweder redest du so oder redest du so nicht. Und das ist damit verbunden und natürlich bestimmten Zeiten extrem. Wir leben natürlich jetzt in einer Zeit, wo das alles ja, nicht mehr in dieser Weise gelebt und so. Es ist irgendwie alles gleich und gleich gemacht. Und das Entscheidende ist aber, wie man geht. Man kann die Treppen so runtergehen, man kann die Treppen so runtergehen. Man kann sie runtergehen wie ein Bauer, wie ich. Hauptsache ich komme runter. Oder man kann sie sehr elegant runtergehen. Eine Dame aus dem königlichen Haus. Ihr versteht, was ich meine, ja? So bis in den Gang hinein zeigt sich, aber ob ich Bier trinke oder nicht, wie ich die Treppen runtergehe oder nicht, welche Klamotten ich auch anziehe oder nicht, macht mich nicht zu einem Adligen. Hebt mich nicht in einen anderen Stand, macht nicht, dass in mir ein blaues Blut fließt oder so. So, das heißt, der Wandel macht nicht meine Stellung aus. Durch mein Wandeln werde ich nicht gerechtfertigt und nicht geheiligt. Das ist so, so wichtig. Darum kommt das dritte Buch Mose zuerst und dann kommt das vierte Buch Mose. Und nicht andersrum. Das heißt, ich werde nicht durch meinen Wandel in eine Stellung von Rechtfertigung und Heiligung hineinkommen, sondern weil ich rechtfertigt bin und weil ich in der Stellung heilig bin. Und daraus kommt dann mein Wandel. Das heißt, das verpflichtet mich, wenn ich in dieser Stellung bin. Das hat Auswirkungen auf das, was ich tue, was ich denke, wie ich handle, wie ich rede, wie ich lebe. Und das ist das vierte Buch Mose. Es zeigt auf, was für ein gottgefälliger Wandel notwendig ist aus unserer Stellung heraus. Oder andersrum, wie Gott das Volk dahin bringt, ihre Stellung entsprechend auch ein Leben zu führen. Und das ist ein Weg. Und das geschieht, und ich habe es immer wieder gesagt, das geschieht durch Läuterung, das geschieht durch Demütigung, das geschieht durch Züchtigung, weil es sein Volk ist, weil er sein Volk liebt, weil er mit ihnen einen Bund geschlossen hat und weil er sie in diesen Stand hineingebracht hat. Er hat sie herausgeführt, hat sie zu sich gebracht, er hat sie sich als ein heiliges Priestervolk erwählt. So, das sind sie von ihrem Stand aus, von ihrer Berufung, von ihrer Erwählung, von grundlegender Welt, hat Gott gesagt, das ist mein Plan. Und damit sie das sind, gibt es einen langen Weg dahin. Und er beginnt dann, ich sage so, mit einer Wüstenwanderung. Um das deutlich zu machen, und ich denke, das ist ganz stark die Botschaft des vierten Buch Moses, das kann man wirklich sagen, durch das Leben in der Wüste, mit all dem drum und dran, aber damit wir der Stellung entsprechend würdig handeln. Um euch das Oder ich will noch mal kurz zurückgehen. Ich bin davon fest überzeugt, das habe ich schon mehrmals gesagt und in den letzten Wochen auch noch mal betont, dass die Gemeinde vor Pfingsten existierte und dass die Gemeinde mit Abraham zu existieren beginnt. Davon bin ich überzeugt. So, das Neue in Pfingsten war, dass die Nationen zu dieser Gemeinde hinzustoßen können. Das ist das Neue an Pfingsten. Aber die Gemeinde bestand. Die Gemeinde und das Bild, was wir im 4. Buch Mose haben, ist die Versammlung Gottes, das Volk Gottes, die Gemeinde in dieser Wüste. Das heißt, es ist ein zwischen ihrer Rettung, ihrer rechtlichen Stellung und bis zum Hineingehen ins verheißene Land, bis zur Vollendung, gibt es eine Spanne der Heiligung. Und da bist du und ich gerade unterwegs. Also wir sind mit Sicherheit, 90,9% ich weiß nicht, vielleicht ist einer da, der ist vielleicht nicht bekehrt, ich weiß nicht, der Herr weiß es, wir sind in der Wüste. So, das ist im Moment unser Platz. Und darum ist dieses Buch für mich so aktuell, weil das mich da so hineinnimmt in meinen Kampf, in meine Läuterung, in meine Demütigung, in meine Züchtigung, in meine Trockenheit und all dieses nimmt mich da so hinein und richtet mich in so klarer Weise. Also erstaunlich. Ich bin gespannt, wie lange wir durch das 4. Buch Mose dann gehen. Erstaunlich, wie präzise Gott uns da ausrichtet. So, das, was wir da lernen, das 4. Buch Mose, ist das, was die Gemeinde heute erlebt. So, das, was wir da sehen, ist das, was das ist ein Bild für uns, für seine Gemeinde. So, das vom Prinzip ist folgendes: Geht mit mir im Epheserbrief. Dieses geistliche Prinzip finden wir im Neuen Testament an vielen, vielen Stellen. Epheserbrief, Kapitel 4. Ich kann es nicht anders, ich werde es auch beibehalten, aber ich muss es auch euch einfach sagen, das Alte mit dem Neuen und das Neue mit dem Alten auslegen. Und wir müssen diese Bezüge schaffen und da sagt uns das Neue Testament in herrlicher Weise, wie wir das Alte zu verstehen haben. Epheser Kapitel 4. Auch da muss man nicht drei teilen den Brief, sondern in zwei Teilen teilen. Epheserbrief Kapitel 1 bis 3. Spricht über unsere Stellung und über unsere Stellung als Gerechtfertigte und Heilige in Christus. Das ist im Prinzip Epheser Kapitel 1 bis 3. Was wir alles in Christus haben, der uns dieses Opfer und alles für uns getan und gegeben hat, den ganzen Segen, den wir in ihm haben, das ist Epheser Kapitel 1 bis 3. Und dann folgt erst aus diesem, was wir in Christus sind, immer in Christus, was wir in ihm sind und in ihm haben, folgt daraus Kapitel 4, Vers 1 und dann die nächsten 4 bis 6, und zwar nämlich der Wandel. Schaut mal, Kapitel 4, Vers 1 im Epheserbrief. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. So, hier beginnt er und macht nichts anderes, was auch das Alte Testament gemacht hat. Es zeigt ihm die Stellung auf und dann beginnt er und sagt, wandelt würdig der Berufung. Das ist die Botschaft des 4. Buch Mose. Der würdige Wandel. Dem Stand entsprechend würdiger Wandel. Und dann geht es ganz praktisch, und darum geht es auch im 4. Buch Mose, ganz praktisch. Was bedeutet ein würdiger Wandel? Wie sieht ein würdiger Wandel aus? Was braucht man für diesen würdigen Wandel? Welche Prinzipien muss man beachten? Welche geistliche Mechanismen und welche Voraussetzungen, auf was müssen wir achten, um einen würdigen Wandel zu leben? Das ist 4. Buch Mose. Und in diesem Sinne legt Paulus auch zum Beispiel Epheserbrief, Römerbrief, genau das Gleiche. Wenn ihr dann im Epheserbrief weiterlesen würden, taucht in jedem Abschnitt diese Thematik. Schaut mal Kapitel 4, Vers 17. Ich gebe euch nur ein, zwei Beispiele. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Nationen wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. So, lebt nicht wie die Nationen. Er hat sie herausgeführt, hat herausgerettet aus den Nationen, sie sich zu einem Eigentumsvolk gemacht, sie geheiligt, in den Stand gestellt. Und dann ist er auf, lebt nicht dem lebt nicht mehr so. Und dann gibt Paulus auch eben ganz praktische Anweisungen im Epheserbrief, was ist ein würdiger Wandel unserem Stand entsprechend. In Kapitel 5, Vers 1, seid nun Nachahmer Gottes als Geliebte und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Seht ihr die Verknüpfung, ja? Wo finden wir den Wohlgeruch, ein Schlachtopfer und die Hingabe Christi? Im dritten Buch Mose. Und die Folge daraus, so wie Christus da, jetzt seid ihr dran, in entsprechend würdigen Wandel zu leben. Christus nachzufolgen. Und wiederum, und wandelt. In Vers 8, im Epheser Kapitel 8, 5, Vers 8. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Vers 15. Seht nun ganz genau zu, wie ihr wandelt und so weiter. Also hier ist das Thema ganz stark wandeln, wandeln, wandeln. Wie lebe ich? Wie lebe ich als Christ? Wie lebe ich als Volk Gottes? Wie lebe ich aus meiner Stellung heraus? Und ich wiederhole nochmal, der Wandel dient nicht dazu, damit ich heilig und gerecht werde. Wenn man das vertauscht, dann ist man, ohne es vielleicht sogar zu merken, sofort wieder unter dem Gesetz. Und dann wundert man sich, warum man, obwohl man das Anliegen hat, aber sich abrackert und keine Kraft dafür hat. Und mehr mit schlechtem Gewissen und Anschuldigung und Schuld und es ist absolut unmöglich. So, Selbstbetrug, ja. So, wir müssen verstehen, weil wir das sind, darum wollen wir so leben. Nicht, wir müssen leben, damit wir so werden. Wo das vertauscht wird, oder das ist die Grenze von Evangelium, von Leben in der Gnade und aus einem Glauben heraus oder Gesetz und Werke und Selbstgerechtigkeit. Da kommt man zur Ruhe, obwohl man in dieser Wüste echt wandelt. Obwohl man von all diesen Dingen umgeben, kann man trotzdem in diesen Dingen zur Ruhe kommen. Da nicht. Und das ist sehr, sehr, sehr entscheidend. So, das ist das Erste, was ich zum vierten Buch Mose. So, das Thema ist, ist der Wandel, der entsprechend der Stellung uns dazu verpflichtet. An mehreren Stellen spricht Paulus und sagt, wir sind schuldig. Wir sind schuldig, ja. Schuldig Gott gegenüber, schuldig den Menschen gegenüber in diesem Lebensstil. Beim Lesen einer Biografie von einem Missionar gab es eine Stelle, wo das mir auch nochmal so deutlich gemacht wurde, wie schuldig wir da eigentlich sind, dementsprechend ein Leben zu leben, allein nur fürs Zeugnis für die anderen. Als Hudson Taylor dann in China, Inlandmission, da drin war und dann ein Menschen zum Glauben kam und dann diese Nachricht hörte und er kam zu ihm und sagte ganz verwundert, ja, seit wann wisst ihr das? Seit wann habt ihr diese gute Nachricht? Und dann hat er gesagt, dann hat er überlegt und sagte, ah ja, schon ein paar hundert Jahre. Das ist ihm selbst so klar. Und der war so entsetzt und sagt, und warum bist du erst jetzt hier? So, warum seid ihr erst jetzt hergekommen? Wisst ihr, mein Vater, mein Opa, die sind alle gestorben. Sie waren alle auf der Suche, die haben es nicht gehört. Wieso seid ihr so spät hier, wenn ihr das schon seit Hunderten von Jahren habt? Wie egoistisch seid ihr denn? Und das war ein großer Antrieb von ihm auch zu sagen, es nimmt mich in die Pflicht, wenn wir das haben, wenn wir das sind, das den anderen das weiterzugeben und das nimmt uns in die Verantwortung mit hinein. Und das ist sehr selbstsüchtig und egoistisch zu sagen, ja gut, Hauptsache ich hab's, gell? Ja, das nimmt uns einfach in die Verantwortung. Ich will gleich euch noch etwas, lass mich erst so machen. Um es auf den Punkt zu bringen, Gott sagt sogar selbst, warum dieses vierte Buch Mose, beziehungsweise mit dem Inhalt, mit der Geschichte notwendig war. Im fünften Buch Mose, Kapitel 8, sagt Gott selbst, was wir da finden in diesem Buch, worauf wir achten müssen und was wir da lesen. 5. Mose, Kapitel 8. So, ich nehme euch so erstmal grob in die Botschaft hinein. vertiefe das ein bisschen und dann komme ich zu der Gliederung. Dann male ich wieder meine berühmten drei Spannungsbögen und mit den Kapiteln und mit den einzelnen Botschaften der Abschnitte. Und dann gehen wir dann wiederum den nächsten Schritt in die einzelnen Kapitel und schauen, was der Inhalt ist. Okay? So vom Vorgehen. Also, 5. Mose, Kapitel 8. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten. Es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt in das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, denn der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Also, wenn du da hineingehst, in dieses Land, dann bitte vergiss nicht, wie dieser Weg bis dahin ging. Vergiss nicht, warum ich dich da 40 Jahre durch die Wüste habe wandern lassen. Denk an diesen Weg. Und jetzt schaut mal, warum. Und du sollst an den ganzen Weg denken, an den der Herr dich 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und ich lese gleich weiter. Aber das ist mit die Hauptbotschaft von dem, was jetzt passiert. Nachdem das ganze Volk hinausgezogen war, alle dabei waren, alle beim Sinai waren, alle das gehört haben. Und jetzt ging es los und jetzt hat Gott gesagt, jetzt will ich sehen, wer dem glaubt. Jetzt will ich sehen, wer wirklich dabei ist. Jetzt will ich sehen, wer an mir wirklich bleibt. So, ich will sehen, was in deinem Herzen ist. In gewisser Weise offenbart die Wüste das wahre Herz eines Menschen. Das offenbart, ob man wirklich im Glauben ist oder nicht. Oder anders ausgedrückt, in dem Wandel zeigt sich, ob man nur ein Hörer des Wortes oder auch ein Täter des Wortes ist, nach Jakobusbrief. Ob man sich selbst betrügt und dem sagt, ja, finde ich gut, aber in dem Leben gegen dieses Wort lebt und es so, man kann sich selbst betrügen und das ist ja ganz stark Jakobusbrief, wo er sagt, oh, ich habe Angst, dass ihr euch permanent selbst betrügt. In eurem Verhalten, das, was ihr hört, ist ein Widerspruch zu dem, was ihr redet und was ihr tut. Das passt nicht zusammen. Und er bringt so ein paar Bewährungsfelder und zeigt auf, wo der Glaube geläutet, wo der Glaube gedemütigt, wo der Glaube geprüft wird und offenbart wird, ob das wirklich echt ist. Und das ist, was im 4. Buch Mose passiert. Gott offenbart das Herz, um euch zu demütigen. Also niemand wird gern gedemütigt. Niemand sagt, ja, ab heute, das ist mein Hobby oder gerne mit mir. Und auch wenn die Bibel sagt, demütigt euch, das ist der Zeitpunkt, das ist übrigens an dem Versöhnungstag, an dem Tag müsst ihr euch von mir demütigen. Wenn Gott uns nicht Demut lehrt, wer kann sich demütigen, gell? Und das ist das, was da passiert. Gott sagt, denk an diese 40 Jahre. Und oft werden eben diese 40 mit einer Zeit der Läuterung, der Prüfung, der Demütigung verbunden. Zum Beispiel 40 Tage Jesu in der Wüste. Nur nebenbei, das ist die Parallele. Das Volk Israel hat die 40 Jahre nicht bestanden. Jesus Christus hat für sie das getan. In der Wüste, die 40 Tage hat er in der Treue Gott gegenüber gelebt. Als das wahre Israel. Als der wahre Israel. Als der wahre Knecht hat das getan. Das ist, aber genauso, wir finden die Mose auf dem Berg, also die Zahl 40 spielt da immer wieder eine Zeit der Läuterung und der Prüfung und der Demütigung, wo Gott einfach das Innere nach außen kehrt und das geschieht eben in dieser Wüste, Und dann schreibt Vers 3, lese ich, und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Wisst ihr, in welcher Gelegenheit Jesus genau das zitierte? Bei der Versuchung in der Wüste. Das ist, was er da zitierte. Er lebte genau das, als er versucht wurde, sagt, ich lebe vom Wort Gottes. Weder von Brot, noch von Wasser, sondern meine Speise ist den Willen meines Vaters zu tun. Und interessant, dass gerade in diesem Zusammenhang, dass Jesus gerade diese Worte auch da in der Wüste zitiert. Matthäus 4, Vers 4 zum Beispiel. Aber wichtig ist, dass es diese Zeit, was uns da beschreibt, um dich erkennen zu lassen, ich demütigte dich, um dich erkennen zu lassen, worauf es wirklich ankommt. Was du wirklich zum Leben brauchst. Jetzt entzieht ihnen alles und dadurch wird deutlich, ob man sich Gott hingibt, ob man sein Vertrauen auf ihn setzt, ob man alles von ihm erwartet und ob Gott einem genügt oder nicht. Und das zeigt sich so schnell, wie Gott nicht genügt, wie es nicht reicht. Und deswegen sage ich, ich möchte euch nur ein Beispiel geben. Die stehen vor dem Schilfmeer und sind voller Verzagen. Was soll das? Warum sind wir hier? Will Gott uns umbringen? Und Mose und so weiter. Dann geschieht ein herrliches Wunder. Die ziehen hindurch. Gott, überlegt mal, die Wasser türmen sich rechts und links wie riesige Mauern. Das ist ja das, was Jesus am See Genezareth gemacht hat. Er sprach und es war, das ist unglaublich. Ja? Zack, und sie gehen trockenes Fußes. Das heißt, der Boden ist da nicht nass oder so, es ist trocken. Also das ist ja nicht so Schlamm oder so. Also die gehen trockenes Fußes durch. Dann geschieht dieses Gericht über Ägypten und so weiter. Auf jeden Fall, sie kommen auf die andere Seite und was passiert? Und dann sagen sie, oh, wir glauben. Da heißt es, und da glaubte das Volk. Und sie priesen Gott und jubeln. Und unmittelbar danach, ein, zwei Tage, und dann heißt, warum hast du uns hergebracht? Wir werden verhungern, wir werden verdursten. Versteht ihr, der Punkt ist der, es braucht nicht lange und es braucht einfach nur eine kurze Extremsituation, in dem Fall kein Essen, und dann kommt nämlich wirklich raus, ob man sagt Halleluja oder ob man dann sich auch dann sagt, ich vertraue Gott. Wenn er mich da durchgebracht hat, dann wird, wenn er das Wasser sich hat so auftürmen lassen, dann kann er doch auch mich versorgen. Da zeigt sich, was für ein Glauben wir haben. In der Erfahrung, die man mit Gott macht, und dann diesem Glauben das annehmen und sagen, ich vertraue ihm, er vermag es. Und Gott sagt, ich habe dich gedemütigt, nicht weil es mir Spaß macht, weil ich dich gerne leiden sehe, um dir zu zeigen, wer ich bin und dass du mich brauchst und dass du dich absolut auf mich verlassen kannst, dass ich dich versorgen kann, dass ich dich beschützen kann. Ich bin für dich da, damit du mich kennenlernst. Letztendlich ist die Wüstenwanderung eine Kennenlernphase. Bevor sie in die Gemeinschaft mit Gott hineingehen, müssen sie durch die Wüste, denn sie haben 400 Jahre ohne Gott gelebt. Sie haben in einer Gesellschaft gelebt, die absoluten Götzendienst frönte. Für alles gab es Götter. Jetzt holt sie der eine wahre Gott heraus. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, ich würde gern euch zeigen, wer ich bin. Wer ich bin. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich bin mir sicher, und ich rede aus meiner eigenen Erfahrung, es ist einfacher zu sagen, nehmen wir mal materielle und finanzielle Geschichte, es ist einfacher auf Gott zu sagen, in Bezug auf Seminar oder so, ich gucke dann montags auf das Konto drauf und dann gucke, für den Monat ist gesorgt. Ich kann die Kosten bezahlen und das muss jetzt nicht die Summe sein, aber ich kann sagen, ich kann es decken. Ich kann ruhig sein und sagen, oh, ich danke dir Gott, ich vertraue dir weiterhin, du sorgst für mich. Das meine ich sogar mal ernst, das meine ich sogar ernst und bete das ernst. Aber wirklich zu erfahren, ob Gott wirklich treu ist und wirklich für mich sorgt, wird erst dann, wenn da nichts drauf ist. Da zu einem werde ich lernen und sehen und mein Herz wird sich offenbaren, ob ich wirklich Gott vertraue. Ich lese die Berichte, ich lese das Wort, ich habe die Zeugnis und dann heißt Gott versorgt die Seinen, die auf ihn harren, die zuerst nach dem Reich Gottes trachten, die bekommen auch den Rest. So, und ich sage, jawohl, das will ich glauben, das nehme ich in Anspruch. Solange ich das aber nie ausprobieren muss, fällt es mir einfach, das zu glauben. Und ich finde es voll gut. Das ist keine Wahrheit, das ist Oberfläche. Ich sage, oh, das ist toll. Erst dann, wenn ich mal an den Punkt komme, ich habe Angst vor diesen Punkten, ehrlich. Wo nicht nur eine Woche vorher, wo nicht vielleicht zwei Tage, vielleicht eine Stunde vorher die Fälligkeit ist und ich kann nicht zahlen. Und dann zu sagen, der Herr vermag's. Das offenbart den Glauben. Versteht ihr das? Und ich bin mir sicher, Gott führt uns in diese Situation nicht, weil er ein Sadist ist und weil ihm das so viel Freude macht. Er führt uns da hinein, weil er weiß, und er weiß, da will ich dich mir offenbaren, mich dir offenbaren. Da willst du erkennen, wer ich bin und zu was ich mächtig bin. So, es gibt theoretisch die Möglichkeit, über die Versorgung Gottes zu reden und das im Hören sagen und sogar glauben das. Und das andere ist, es zu erleben. Und das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Absolut verschiedene Paar Stiefel. Ich habe dich gedemütigt und ich speise dich, Mann, dass du nicht kanntest. Diese Erfahrung hast du vorher nicht gemacht. Du weißt nicht, wie das ist. Und dann heißt es, damit ich dich erkennen lasse. Um dich erkennen zu lassen. Wer musste das erkennen? Gott? Nicht, damit ich weiß, ob du mir wirklich vertraust. Damit ich weiß, was in deinem Herzen ist. Der Herr weiß, was in unseren Herzen ist. Damit du siehst, wie ich dich sehe. Damit du siehst, was in deinem Herzen ist. Ich sehe es und ich will, dass du es auch siehst. Ich will, dass das nach oben kommt und dann nicht, ich erschrecke Gott, oh, sag Gott, oh Mensch, Willi, ich dachte, du bist gläubig. Jetzt merke ich, du bist nicht. Ich will, Willi, dass du siehst, wie klein dein Glaube ist. Wisst ihr, warum Jesus die Jünger ins Schiff brachte und ans jenseitige Ufer rüberfuhr. Wisst ihr, warum er da schlief, von Wellen umschwemmt und nicht aufwachend? Nicht, weil er so müde war, um ihnen zu zeigen, wie klein ihr Glaube ist. Ich sage ihm gerne, er schlief und arbeitete in dem Moment. Er schlief und wusste genau, was passiert. Und er machte im Schlafen einen Sturm, wie sie ihn nicht kannten, damit sie sehen, was für einen Glauben sie haben. Und warum? Damit er sagt, oh, ich wusste, ihr taugt nichts. Nee, das war's mit euch, ich hol mir andere 12. Das ist nicht sein Ziel. Sondern, dass er sagt, habt ihr denn noch keinen Glauben? Damit er ihren Glauben stärkt, dass dieser Glaube größer wird, müssen sie diese Erfahrung machen. Jesus steht auf, er schellt, ich liebe das, er schimpft. Hey Wind, was soll das? Oh, Entschuldigung, habe ich es übertrieben? Er schellt den Wind, er schellt den Sturm, die Wellen und sie gehorchen aufs Wort, in einem Sekundenbruch ist es ruhig. Das ist, ich demütige euch, damit ihr erkennt, was in eurem Herzen ist. Und dann erstmal sind wir überhaupt so weit, uns ihm zu demütigen und zu sagen, oh Herr, ich habe keinen Glauben. Ja genau, gell? Oh, ich brauche dich. Die Jünger haben vorher gedacht, sie schaukeln das Schiff. Und erst in dem Moment, wo Jesus so einen Sturm gemacht hat, wo sie gesagt haben, ist es dir gleich, dass wir umkommen? Ist erstaunlich, gell? So, ist es dir egal, dass wir sterben? Schaut mal, so weit hat das treiben lassen, machen lassen und das offenbarte jetzt ihr wirkliches Verständnis über Jesus. Was ist ihr Verständnis über Jesus? In dem Moment wurde es deutlich, oh, Jesus ist egal, dass wir sterben. Das war der Glaube der Jünger. Darum ging es. Dieses Meister, Lehrer, ist dir gleichgültig. Du schläfst, du machst dich bequem. Du interessierst dich nicht für uns, gell? Ob wir sterben oder nicht, das ist dir egal, oder? Unsere Not, unsere Schwierigkeit ist dir egal, oder? Sonst würdest du doch nicht schlafen. Schaut mal, was für ein Glauben die Jünger in diesem Moment hatten. Aber erst diese Situation, wenn du sie vorher gefragt hättest, glaubst du, dass Jesus Macht hat und für dich sorgt? Ja, klar, Petrus würde der Erste sagen. Und sie meinten es ernst. Petrus meinte es ernst. Jeder von uns meint es ernst, dass wir Jesus lieben, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen, dass wir für ihn leben wollen. Jeder meint es ernst in diesem Raum. Ich bin davon überzeugt. Aber dann kommt die Situation und dann sagt Jesus, das Fleisch, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Er sagt, ich mach mal langsam. Mach mal langsam, ich zeig dir mal. was in deinem Herzen ist. Und ich fürchte mich vor diesen Stürmen, wo mein Herz an die Oberfläche kommt und ich auf einmal sehe, wie viel von meinem Glauben, von dem ich so überzeugt war, und wie viel da übrig geblieben ist, wie viel da abgebröckelt ist. Und dann bleibt nur noch eins, ich gehe wenigstens zu Jesus und sage, Jesus. Und ich sage nochmal, ich möchte euch das bewusst machen, wir sind hier, wir sind nicht hier. Die blieben Jünger Jesu. Sie blieben sie. Und sie waren diejenigen, die später in den Stürmen, wo es um sie tobte, wo diejenigen ihm gegenüber standen, die ihren Meister gekreuzigt haben, sie ihn ins Gesicht haben, ihr Mörder. Könnt ihr euch das vorstellen? Das wurden sie aber erst nach all diesen Dingen, nach all dieser Wüste und nach diesen Lernerfahrungen und nach der Gabe, die notwendig ist, das werden wir alles gleich sehen, was alles dazu braucht, um diesen Weg zu gehen. Aber diese Erfahrung, ich lese noch ein bisschen weiter, Kapitel 8, Vers 4. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen. Das war die 40 Jahre. Also, du bist durch die Wüste. Erinnere dich, hat es dir an Kleidung gemangelt? Deine Schuhe, sind sie durchgelaufen gewesen? 40 Jahre durch die Wüste, hallo? Schaut mal, er redet von den ganz normalen Dingen. Mich erinnert das an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, Gott versorgt euch. Mit den Nötigsten. Er weiß doch, dass ihr Kleidung braucht. Er weiß doch, dass ihr Schuhe braucht. Er weiß doch, dass ihr Trinken braucht und Essen. Das weiß er doch. Er schläft nicht im Boot und ihr seid ihm nicht egal. Vertraut ihm. Und Gott sagt, erinnere dich, wie war's? Habe ich dich versorgt? Ja, stimmt. Vers 5. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Okay? Das ist die Botschaft. Ich demütige dich. Ich bringe dich in die Situation, wo du Hunger hast. Ich bringe dich in die Situation, wo du Durst hast. Ich bringe die Situation, wo du verzweifelt bist. Ich bringe die Situation, wo Feinde vor dir stehen. Ich bringe die Situation, wo Stürme auf dich einbrechen. Wo du denkst, du musst sterben. Ich bringe dich in die Situation, wo deine Begierden hochkommen, nach Fleisch, nach Döner, nach Zwiebeln, nach all diesen Dingen. Ich bringe all das hoch in dir, damit du erkennst, dass ich dich züchtige wie ein Papa sein Kind, damit es gut wird. Damit es, wie sagt man das, gut gerät, ne? Ja? Okay. Das ist, was der Hebräerbriefschreiber aufgreift im Offenbarung Kapitel 3 in Laodicea. Diejenigen, die Gott liebt, die züchtigt er. Das scheint in unseren Lebenssituationen oft als Paradox, weil wir das nicht so wahrnehmen, weil wir jede Demütigung, jede Zucht als lieblos empfinden und Gottverlassenheit empfinden und Distanz von Gott und all diese Dinge. Und Gott sagt, aus meiner Perspektive, ich mache das nur, um dir meine Liebe zu erweisen, damit du ans Ziel kommst. Je mehr wir das lernen, umso mehr werden wir in den Stürmen ruhig sein. Weil Jesus wusste, wie sehr Gott ihn liebte, darum konnte er schlafen, im Sturm. Jesus hat nie gezweifelt, dass Gott ihn bewahrt. Gott ist mit ihm. So, er wusste, ich muss am Kreuz sterben. Ich werde nicht im Wasser absaufen. Okay, er konnte ruhig sein. Jünger hatten keine Ahnung, wie sehr Jesus sie liebt. Und darum waren sie in Zweifel. Ist das dir egal, ob wir umkommen? Sie haben keine Ahnung, wie sehr er sie liebt. Je mehr wir erkennen, was es wirklich seine Liebe für uns ist, umso mehr werden wir in unseren Bedrängnissen ruhig bleiben und es annehmen. Jetzt ist aber das so. Am Anfang gelingt es uns das nicht. Und dann machen wir solche Erfahrungen wie die Jünger. Beim nächsten Mal gelingt es ein bisschen besser. Aber auch da. Aber ich bin mir sicher, je älter wir werden im Glauben, das muss nicht immer was mit Jahren zu tun haben, kann es aber auch. je älter wir im Glauben werden, umso fester werden wir in seine Liebe gegründet sein und dementsprechend werden wir auch anders in Situationen reagieren. Ihr wisst, ich lese gern Biografien, weil wir dieses Zeugnis einfach haben. Und wenn ich jetzt einfach schaue, zum Beispiel jetzt Georg Müller, ja, ich am Anfang seines Lebens und seine Ankämpfe anschaue und am Ende seines Lebens, das ist himmelhoher Unterschied. Nur als Beispiel. Gegen Ende, mit 70 hat er erst angefangen, Missionsreisen zu tätigen und hat nochmal 15 Missionsreisen gemacht. Bis, glaube ich, 90 ungefähr. Hat ihn unglaublich. Und auf jeden Fall, und dann sind sie Überfahrt nach USA gewesen. Und da war er in diesem Dampfer drin. Und das ging langsam voran, weil es einfach viel Nebel gab. Und dann ging er auf die, wie heißt das? Brücke zum Captain und sagt, hey, ich bin noch nie zu einem Termin zu spät gekommen. Ich habe nicht vor, dieses Mal das auch zu tun. So, ich muss in die USA und ich muss rechtzeitig da ankommen. Also bitte geben Sie Gas. So, und der Kapitän, ja, schauen Sie, das ist Nebel, das geht nicht. Und so. Und dann sagt er, gut, dann müssen wir beten gehen. Und der Kapitän guckt ihn an und sagt, dann gehen wir ins Kartenzimmer, sagt er, und dann beten wir. Dann sind sie hin, er ist mitgegangen, haben sich hingekniet und dann hat er ganz einfach gebetet, Herr, nimm den Nebel weg. Der Kapitän saß, das ist daneben. Dann wollte er gerade auch beten, sagt der Herr Müller zu ihm, na, Sie brauchen nicht beten. Und da guckt er dann, sagt, erstens, Sie glauben eh nicht daran. Und zweitens, der Herr hat mich schon erhört. Der hat ihn nur angeschaut. So, dann gehen Sie raus, machen Sie die Tür auf. Der geht raus, macht die Tür auf, den Nebel ist weg. Ja? In seinen jungen Jahren wäre das unmöglich gewesen, in dieser Beziehung Gott so zu kennen, Gott so zu erfahren und im Gebet so eine Gewissheit zu haben. Betet so im Wissen, dass Gott euch alles gibt und handelt so, als ob ihr es schon habt. Wisst ihr, wie lange es gebraucht hat, bis er so ein Gebeter in diesem Kartenzimmer auf dem Dampfer beten konnte? Das hat er nicht am Anfang. Oh, was für Kämpfe und Ringen und all das, bis Gott ihm beigebracht hat, was Beten bedeutet. Was Vertrauen auf ihn bedeutet, das ist viel mehr. Was bedeutet, er sorgt sich für dich. Und wenn Gott einen Termin in den USA für dich hat, wird er dich letztlich ans Ziel bringen. Sich dahin zu geben, zu vertrauen und sagen, Jesus, so, ist da ein Hindernis, du kannst wegmachen. Das ist für mich, das ist ein Prozess, in dem man Gott kennenlernt. Wenn man seinen Gott kennt. Wir müssen unseren Gott kennen. Ich habe dich gedemütigt und all das dich erfahren lassen, mit einem Grund, damit du mich kennenlernst. Damit du weißt, wie ich handle. Damit du weißt, wozu ich fähig bin. Damit du weißt, wie mächtig ich bin. Damit du meine Stärke und meine Kraft und meine Souveränität und meine Liebe zu dir, damit du erkennst, ich meine es gut mit dir. Und ich sag's noch einmal, solange uns gut geht, werden wir das nicht erfahren. Wisst ihr, warum diese Männer, und ich traue mich das schier nicht zu sagen, weil ich weiß, es hat Konsequenzen für mich. Wisst ihr, warum diese Männer diesen Gott so kennengelernt haben und am Ende so beten konnten? Weil sie sich in eine Abhängigkeit zu ihm begaben, dass sie keine andere Wahl hatten, als ihn so kennenzulernen. Nur als Beispiel. Sie haben alles abgegeben, nichts gehabt, damit sie komplett erfahren konnten, dass Gott gibt. Denn ihrer Meinung nach, wenn sie es hatten, dann können sie ja, Gott kann ja geben, aber tut es ja nicht, weil sie haben es ja. Also fehlt ihnen diese Erfahrung. Überlegt euch mal, diese mit dieser Konsequenz. Ich habe schon bei anderen Gelegenheiten erwähnt, dass ein Missionar, der Millionär war, das alles abgegeben hat, weil er genau das, dann fehlt mir meine Abhängigkeit von Gott. Ich habe gedacht, weißt du, wie lange du dich und das Werk und andere da finanzieren könntest? Da müsstest du nie beten und sagen, oh Herr, uns mangelt's heute. Oh, wir können dieses Werk nicht tun, wir können diesen Dienst nicht tun, wir können uns die Bibel nicht kaufen. Du hast genug Geld. Wieso gibst du das ab? Ist das nicht naiv? Ist das nicht schwärmerisch? Aber wie sie Gott erlebt haben, habe ich noch nicht erlebt. Weil ich, darf ich so sagen, immer noch genug auf meinem Konto habe. Ich weiß aber, in dem Maße, wie Gott mich in die Wüste führt und in die Abhängigkeit zu ihm und in dem Maße, wie alles mir wegbricht und mir alles nimmt, ich in einer Weise erlebe, wie ich ihn vorher nicht erlebt habe. Und dann wächst mein Vertrauen zu ihm und meine Beziehung. Und das macht mich wiederum fester für die nächste Situation. Und ich merke das, dass ich in der nächsten Wüste und der nächsten Sturm auf einmal ruhiger sein kann. Weil ich meinen Gott schon ein bisschen besser kenne. Wenigstens ein bisschen besser kenne. Darum geht's. Das ist das vierte Buch Mose, wie er sie demütigt, wie sie Leute züchtigt, damit sie Gott besser kennen, damit ihr Glauben und Vertrauen allein auf ihn ruht. Das ist eine wirklich tiefe Wahrheit. Und das zu verstehen oder auch anzunehmen, zu sagen, es ist gut, wenn Gott mich prüft, wenn Gott mich läutert. Ja, das ist gut. Schlag mit mir kurz Psalm 119 auf. Ein langer Psalm, Vers 75. Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Das ist Psalm 119, Vers 75. Schaut mal, ich habe erkannt, und das ist das Ziel. Das ist das Ziel der Wüstenwanderung. Das ist das Ziel, warum wir hier auf der Erde leben und was Gott mit dir und mit mir jetzt macht, bis er kommt. Er will sich dir und mir offenbaren und erkennen die Tiefe, die Breite, die Höhe, die Länge seiner Liebe und seines Wohlwollens und seines Wesens für uns. Und dann heißt es, ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte gerecht sind. Das heißt, ich habe verstanden, es ist notwendig, das, was ich erlebe. Ich habe erkannt, dass was du machst, wie du richtest, mich, mein Leben und die Situation, es ist gut. Sind wir einer Meinung, dass Gott gut ist? Sind wir der gleichen Meinung, dass Gott nur Gutes geben kann? Kann aus Gott etwas Schlechtes kommen? Wird Gott etwas Schlechtes geben? Er ist, bei ihm ist kein Wechsel des Lichts noch des Schattens, er ist immer dasselbe. Alles Gute kommt von ihm, richtig? Das heißt, alles, was er in unserem Leben tut, ist dann was? Gut. Die Frage ist nur, ob du das so siehst oder nicht. Das heißt, Freunde, er sagt, ich habe jetzt verstanden, das, was ich aber als Gericht erkenne oder was ich empfinde, ich habe erkannt, es ist gut. Warum? Dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Ich habe verstanden, warum deine Gerichte über mich ergehen. Ich habe es verstanden. Gedemütigt hast du mich in der Treue. Ich finde, dass der Bezug ist Treue. Nicht in wahllos und in im Hass und in Bosheit und im Zorn, sondern in der Treue. Ich habe mit dir vor, dich ins Land zu bringen. Und es ist notwendig, dass ich dich dazu demütige. Und dieses Herz sagt, ich habe erkannt, es ist notwendig. Und je mehr oder je schneller wir das erkennen, umso schneller werden wir ihn kennenlernen. Werden wir Vertrauen zu ihm haben und die Dinge annehmen und in den Dingen ruhen und nicht rumstrampeln wie die Blöden, rumschaufen wie die Blöden im Boot, versuchen das Boot wieder auf den Kurs zu bringen, ja nicht abzusaufen mit aller Kraft, selbst versuchen sich zu retten, sondern wir werden ruhig, dann meint wir den können und dann mit Jesus sagt, Jesus, mach mal Platz, ich sehe, du hast ein Kissen, ich würde gerne mich dazulegen. Ja, mit in ihm und mit ihm ruhen, in diesen Dingen. Ich, wann war das? Das war, ich habe bei der Firma Trumpf gearbeitet, 2004. Das war 2004. Da habe ich den Ruf bekommen, an die Bibelschule zu gehen und dann in den Vollzeitdienst. Ich habe lange mich dagegen gewehrt, aus vielen Gründen. Und dann konnte ich nicht mehr widerstehen, daher hat klar berufen. Und ich weiß noch, ich stand da an einer Maschine, so eine Vervielfältigungsmaschine, und ich wusste, ich muss gehen, und ich wusste, ich habe nichts, dass ich kein BAföG kriegen würde, ich wusste nicht, wie ich das finanzieren sollte, keine Ahnung, Unterstützer, ich tue mich echt schwer damit, ich wollte jetzt nicht rumfahren und mir einen Unterstützerkreis aufbauen, ich stand da und habe gesagt, wie soll das funktionieren? Lili war schwanger Ich wusste, wir bekommen ein Baby. Und wie soll das gehen? Und ich stand da und ich kann es euch nicht anders sagen. Und der Herr redet zu mir mit einer Stimme, die niemand anders gehört hat als mein Herz allein. Und er redet zu mir und sagt: Willi, hab Vertrauen zu mir und sei nicht wie mein Volk in der Wüste, murr nicht, ich werde dich versorgen, dich durchtragen. Ich, so wie ich heute stehe, ich weiß, an welchem Tag, an welcher Stelle ich stand, wo ich diese Stimme gehört habe. Murr nicht wie mein Volk in der Wüste, vertraue, ich werde für dich sorgen. Das war für mich, Gott sagt, ich werde dein Versorger sein. Und ich bin nach Hause und habe meine Zettel genommen und habe eine Rechnung gemacht. Pampers, Versicherung, Fläschchen, alles was notwendig war. Wirklich sorgfältig eine Rechnung gemacht, der Miete, Auto und Versicherung und all dieses. Und habe unten einen Betrag gehabt und habe gesagt, und wie soll das funktionieren? Wirklich, gegen jeden menschlichen Verstand. Wie? Wir haben heute 2017. Wie viele Jahre ist das her? 13 Jahre. Guck mal, wir haben ein Haus hier. Das ist absoluter Hammer. Das ist undenkbar. Der Herr hat mir die Bibelschule finanziert, er hat mir mein Studium finanziert, er hat mein Leben finanziert. Und er hat Menschen aufs Herz gelegt, den Dienst zu unterstützen, von denen ich nie gedacht hätte. Von denen ich gehofft habe, von denen kam nichts. Aber von denen ich nicht gedacht hätte, die kam es. Und ich muss zu meinem Beschämen bekennen, es gab immer wieder Zeiten, da habe ich gemurrt wie das Volk in der Wüste. Oh, mit Angst geplagt, wird das reichen, wird das klappen und oh. Und dann lese ich wieder und dann beschäme ich mich und denke, oh Mann, dann demütige ich mich Gott und lässt mich nur ein bisschen zurückschauen und sagt, guck mal. Und ich muss mit aller Demut sagen, wie ungläubig, wie viel Unehre habe ich Gott allein in der Situation gebracht, in meinem Halten, mit meinem Verhalten, mit meinem Murren, mit meinem Unglauben. Ich habe den Herrn nicht verherrlicht, er hat es mir versprochen. Und dann sage ich, da offenbart sich, ob wir das glauben. Solange regelmäßig Spenden kamen, habe ich gesagt, der Herr sorgt für mich. Dann ist einfach zu sagen, guck mal, er steht zu seinem Wort. Aber wenn dann nichts da ist, dann zu sagen, er sorgt immer noch, er ist immer noch der Gleiche. Da zeigt sich, ob ich es wirklich glaube. Der Glaube ist nämlich ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Warum hat Gott sie durch die Wüste geführt? Er hätte sie auf einem schnellen Weg, einem kurzen Weg, ab gerade ins Kanaan. Das wäre eine Sache von 2 Wochen gewesen, höchstens wären sie da. Warum 40 Jahre? Es sind viele Aspekte dabei, aber eins, da hättet ihr wärt nicht so weit, ihr wärt nicht bereit für dieses Land. Ihr hättet keine Ahnung, wer ich bin. Keine Ahnung. So, ich hoffe sehr, dass dieser Psalm und vor allem dieser Vers, dass wir dazu stimmen, dass ihr genauso sagen könnt, ich habe erkannt, es ist notwendig. Ich habe erkannt, es ist gut und das, was du an mir tust, dass deine Gerichte gut sind, denn du bist gut. Und wenn es sich das nicht so anfühlt, aber es muss ja gut sein, weil du bist ja gut. Das heißt, ich muss es verstehen, noch erkennen. Aber du bist gut, das muss gut sein, das muss gut sein. Und in dem Moment, wo wir das als gut annehmen, dann verändern sich nicht mal die Umstände, aber meine Ruhe verändert sich, mein Herz verändert sich, mein Glaube verändert sich, meine Freude verändert sich, meine Liebe verändert sich. Ich verändere mich. Und das kann sein, dass dadurch auch die Umstände sich verändern. Kann sein, muss aber nicht sein. So, auch wenn es dann 40 Tage oder 40 Jahre wieder durch müssen. Wenn der Herr es, wenn es ihm gefällt und es so sein muss. Also, es ist die Wüstenwanderung als eine Zeit, in der Gott das Volk läutert, das Volk demütigt, in der er sie in Prüfungen, in Versuchungen schickt. Erinnert euch an Jakobusbrief, erinnert uns an unseren Petrusbrief, wo es heißt, wenn es notwendig ist, in mancherlei Versuchung, das ist genau das, wenn es notwendig, es ist notwendig, dass wir dadurch Ausharren, Bewährung bekommen und festen Glauben bekommen und damit ein Siegeskranz, damit das ewige Leben, das verheißene Land zu erben vermögen. Einen Gedanke und dann erlaube ich euch, Nachtisch zu holen. Ich habe es nicht vergessen. Und dann mache ich die nächsten Punkte in der Einleitung. Wer durfte in das verheißene Land und wer durfte nicht? Die Ungläubigen sind da gestorben. Die Gläubigen sind da hineingegangen. Das Bild ist das, von dem ich glaube, dass das Fleisch in der Wüste sterben muss. Nur der Geist wird erben. Und das Fleisch ist schwach und ungläubig. Es zweifelt, es murrt, es will immer genährt werden, es will immer befriedigt werden. Die Begierden, all das ist das Fleisch. Die alte Kreatur wird nicht in das verheißene Land hineinziehen. Sie muss in der Wüste sterben. Und das ist der Prozess, dass wir unser altes Ich kreuzigen, mit Christus gekreuzigt wissen und auch in ihm das gekreuzigt lassen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Das ist ein Prozess der Selbstverleugnung, dass das alte Ich stirbt und dieses neue Leben entsteht im Vertrauen, im Glauben und somit in der Lage ist, da ins verheißene Land hineinzugehen. Das geschieht in dieser Wüstenwanderung. Okay, nach der Pause habe ich noch ein paar Gedanken zur Botschaft und dann gehen wir in den Aufbau vom Buch, okay?